Und mich hat jetzt nicht interessiert, noch einmal einfach nur über die Kampagne zu schreiben und eben ja über nur rein über Altersdiskriminierung und warum werden die Geschichten von älteren Frauen so eindimensional erzählt, wenn sie überhaupt erzählt werden, sondern mich hat dann die Frage beschäftigt, warum ist denn das so? Wie kommt es denn dazu, dass die Frauen verschwinden sukzessive aus der Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft ab etwa 50 Jahren? Was sind denn da die Ursachen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Midlife Living in Full Expression. Und heute freue ich mich besonders, weil mein Gast eine Frau ist, die seit Jahrzehnten sichtbar ist und sich nun genau diese Sichtbarkeit mutig entgegenstellt. Nicht um sich zurückzuziehen, sondern um ein neues, ehrlicheres Licht anzuschalten. Gesine Zukrowski. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Mutter, Produzentin und Aktivistin. Und sie hat ein Buch geschrieben, das vielen Frauen aus der Seele spricht. Sorry Tarzan, ich rette mich selbst. Ein Buch darüber, wie Frauen in der Lebensmitte unsichtbar gemacht werden, wie Rollenbilder enger statt weiter werden, wie ein System entscheidet, wer gesehen wird und wer nicht und warum es genau jetzt an uns ist, dieses System neu zu erzählen. Dieser Podcast war übrigens ein Live-Podcast. Wir haben in der Präsenz von etwa 30 Menschen das Gespräch geführt und ebenso diese eingeladen, mit an dem Tisch sich zu setzen. Also freu dich auf ein rundes Gespräch und gemeinsam sprechen wir darüber, was es heißt, in einer Branche zu arbeiten, die Jugend vergöttert und dennoch nicht bitter zu werden. Und wir sprechen darüber, wie wir als Gesellschaft Bilder erschaffen, die Frauen ab 45 ausblenden und wie wir diese Bilder gemeinsam verändern können. Und wir sprechen darüber, warum die zweite Lebenshälfte kein Abschied ist, sondern ein Angebot. Ein Raum für Wahrheit, für Kraft, für Freiheit. Gesine denkt weniger über sich und vielmehr über uns, was wir anders erzählen sollten, welche Strukturen wir aufbrechen müssen und warum Frauen in der Lebensmitte nicht am Rand stehen dürfen, sondern in die Mitte gehören. Ich habe dieses Gespräch als Einladung empfunden, mutiger zu werden, ehrlicher und viel freier im Bild, das wir voneinander und von uns selbst zeichnen. Also ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge, bei diesem Live oder bei dieser Live-Aufnahme mit natürlich Gesine Zukrowski. Gesine, herzlich willkommen an diesem Abend. Wir sitzen hier im Zippelhaus zusammen und es ist ein Live-Podcast. Das heißt, wir haben hier ungefähr 30 Personen um uns herum, die uns zuhören. Und ich habe es gerade eben gesagt, es ist so, wie wenn wir im Ring säßen und gleich in den Kampf gehen. Was meinst du?
Ja, Kampf weiß ich nicht. Ist nicht Kampf. Ich bin nicht so für Kämpfe, aber Ring ist schön, weil es was Verbindendes ist. Ne? Ein Kreis hat ja keine Enden. So das ist was Schönes.
Das stimmt, das stimmt. Also vielleicht für die Zuhörenden auch, erkennt ihr die Stimme von Gesine und trotzdem werde ich dich, Gesine, vorstellen. Denn genau, du bist ja in Berlin geboren und bist, wenn ich jetzt hier meine Notizen anschaue, auf jeden Fall sofort in die Schauspielausbildung gegangen. Oder hattest du davor schon andere Dinge, die du gemacht hast?
Ja, nee, bei mir war es wirklich nicht der direkte Weg. Ich hatte zwar nach der Schule das probiert, bin auch bei Vorsprechen gewesen an Schauspielschulen, da hat man mir gesagt, ich sei gar nicht geeignet für den Beruf, ich wäre zu zart. Und ja, dann habe ich mich davon auch erstmal so nicht entmutigen lassen, aber ich dachte, ja gut, mal gucken. Ich hatte auch wirklich gar keine Ahnung von dieser Branche. Ich kannte niemanden. Das war sehr abstrakt. Also Menschen, die diesen Beruf hatten, das waren, ja, also das war sehr weit entfernt. Und dann habe ich angefangen, Theaterwissenschaften, Germanistik und Religionswissenschaften und Psychologie zu studieren, weil ich mich einfach dem Thema Theater dann auf andere Art und Weise erstmal nähern wollte. Und dort bin ich dann direkt im ersten Seminar Menschen begegnet, mit denen ich am Ende dann ein Off-Theater zusammen gegründet habe und kam von diesem Thema nicht mehr weg und habe dann eigentlich während des Studiums gemerkt, okay, ich muss mich jetzt doch nochmal entscheiden, weil ich viel auf Theaterbühnen stand und alle um mich rum immer professioneller wurden, weil sie mit dem, was sie studiert haben, ja am Ende das auch dann ausfüllen konnten. Aber ich stand dann eben auf der Bühne und habe gemerkt, nee, wenn ich das wirklich als Beruf machen möchte, muss ich da auch nochmal mit einer Ausbildung ran und habe mich dann erst mit 23, das ist für Schauspiel spät, für eine Schauspielausbildung entschieden.
Und magst du dann erzählen, wie es dich dann weitergeführt hat, also dass du dann diese Ausbildung gemacht hast und dann wusstest du, in diesem Feld mag ich jetzt weitermachen?
Ja, aber ich war schon sehr privilegiert, weil ich ja während des Studiums vorher schon eigentlich so meine Theatergruppe kennengelernt hatte und ich habe während der Ausbildung schon die ganze Zeit weiter Theater gemacht. Dann eben nicht als Schauspielerin, sondern als Choreografin. Ich habe da als Maskenbildnerin gearbeitet, habe mit den Maskenbildnern, die ich vorher schon kennengelernt hatte, zusammengearbeitet und habe gesagt, bringt mir das bei, ich will das hier machen und habe, was weiß ich, Kostümassistent. Ich habe die Bühne mitgebaut, ich habe alles gemacht, was Bühne bedeutet und das alles schon neben auch der Schauspielausbildung. Deswegen war für mich das gar nicht mehr denkbar, dass ich irgendwo anders hingehe. Also das war absolut meine Welt.
Und das heißt, du hast dann Film, Fernsehen, Hörbuch, im Grunde hast du alle Genres gemacht. So, gab es eins, wo du sagst, das hat mir und macht mir weiterhin die größte Freude?
Ich bin jemand, der ganz schwer sich entscheiden kann, sagen kann, das ist irgendwie das Beste oder so. Ich bin eine von denen, die das ungerecht fände für das andere. Also ich habe auch meine Teddybären irgendwie, die haben alle einen guten Nachtkuss bekommen, was fies gewesen wäre, so geht mir das ehrlich gesagt bei dem, was mein Beruf mit sich bringt auch. Ich könnte nicht sagen, eins ist vor dem anderen, das ist alles, ist einfach ein fantastischer Beruf, wenn man ihn denn ausführen darf und das Tolle an dem Beruf ist ja diese Unterschiedlichkeit, dass man so wahnsinnig viele verschiedene Dinge ausprobieren darf und kreativ tätig sein kann und was auch immer ich mache, ob das eine Lesung ist, ob das eben Hörspiele sind. Ich liebe Hörspiele, ja. Da hat man den Vorteil, dass es völlig egal ist, wie man aussieht. Man legt einfach alles in die Stimme, ja. Keiner zuppelt an einem rum, ist herrlich. Aber auf der Bühne zu stehen, ist auch ein Traum. Man hat direkt den Austausch mit den Zuschauern. Also Film macht natürlich auch wahnsinnigen Spaß, wenn man plötzlich in der Kulisse steht. Ich habe in Luxemburg einen amerikanischen Horrorfilm gedreht und da hatten sie in Luxemburg im Studio einen New Yorker U-Bahn-Schacht aufgebaut und man geht halt in so eine Halle rein und plötzlich steht man in New York in der U-Bahn. Das ist ja das, was Film kann. Und das ist natürlich atemberaubend, ja, weil so wenn die Szenenbildner da ihren Job gut machen, dann ist das wirklich umwerfend. Und so hat alles, was dieser Beruf mit sich bringt, hat irgendwas Neues, was auch meine Neugier dann wirklich befriedigt oder stillt. Das macht einfach wahnsinnigen Spaß. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Also von daher, ja, das ist ein Beruf, der sehr, sehr vielseitig ist. Und erstmal eben, wie gesagt, wenn man ihn dann ausführen darf, ist eigentlich alles toll.
Ich stelle immer gerne eine Frage all meinen Gästen, ganz zu Anfang normalerweise. Und zwar die Frage lautet, wenn du morgens aufwachst und noch keine Rolle oder irgendeine Form dich annimmst schon, wer bist du denn dann?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das beantworte. Kann man das beantworten? Wer ist man dann? Weiß ich nicht. Ich denke da ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nach. Also ich empfinde mich da als jemand, der halt hoffentlich ganz gut geschlafen hat und
aufgeweckt.
Gehe nochmal so in mich, was ich da gerade so alles geträumt habe und guck mal so, was der Tag so mit sich bringt. Also ich weiß, ich setze mich da nicht, ich habe mich da noch nie wirklich mit auseinandergesetzt, wer ich morgens früh bin.
Ja.
Nee, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wisst ihr das? Wir sind ja hier live, da können andere auch mal was sagen. Wisst ihr das? Seid ihr jemand anderes morgens? Schütteln alle den Kopf?
Keiner ist jemand irgendwie anders. Nee. Und trotzdem, also so oftmals kriege ich die Antwort, naja, ich bin dann neugierig. Oder ich bin eine Person, die dann gerne den Kaffee erstmal nimmt und für mich erstmal sitze. Andere Antwort war, ich gehe in den Garten und bin erstmal nur für mich. Also das waren manche Antworten, aber in der Tat, wir sind nicht irgendjemand anders zu der Zeit, sondern wir sind immer noch ich.
Das sind ja alles Handlungen, ne? Natürlich mache ich auch Handlungen morgens. Ich mache mir gerne einen Tee. Aber ich, also vielleicht liegt das auch daran, dass mein Beruf eben, das ist ja kein 9-to-5-Job. Mein Beruf bringt es mit sich, dass jeder Tag wirklich auch anders aussieht und auch einen anderen Rhythmus hat. Und da ist der Beruf eher maßgeblich so, wer bin ich im Sinne von, darf ich ausschlafen oder muss ich früh am Set stehen und so weiter. Das wechselt ja ständig. Ja. Ne? Also deswegen glaube ich, vielleicht auch, weil ich mit sehr viel Konzentration immer wieder in diese unterschiedlichen Dinge reingehe, dass wenn ich das alles nicht ausfüllen muss, dass ich dann wirklich sehr, sehr, sehr neutral bin.
Also wir sitzen ja hier zusammen nicht nur, weil wir gerne einen Live-Podcast gerne machen möchte, sondern auch wirklich in das Thema, was erstmal in deinem Berufsfeld fällt. Und zwar, es geht um das Thema innere und äußere Stereotype. Und ich, genau, bin natürlich aufmerksam geworden auf dein Buch, weil du da sehr stark ansprichst, was machen wir denn mit Frauen gerade über 47, sag ich mal, als Alter, was passiert mit denen in dem Film- und Fernsehgenre? Und vielleicht ist da etwas, was wir lernen können, auch für andere Branchen. Also ich mag gerne dieses Gespräch etwas weiten und dass wir da nicht nur auf dich beziehungsweise auf dein Berufsfeld schauen, sondern was lernen wir daraus vielleicht für andere Bereiche. Du hast dein Buch schönerweise mitgebracht und wir haben das so abgesprochen, dass wir erstmal damit starten, dass wir in das Thema, in dem du vorliest, mal eintauchen und dann sprechen wir weiter.
Vielen Dank. Genau, also das möchte ich noch gleich anschließen. Das ist auch mein Motor gewesen, das Buch zu schreiben. Also das geht in dem Beruf nicht ausschließlich, das ist keine Nabelschau einer Schauspielerin, sondern es geht eben darum, was können wir mitnehmen in jeden Beruf, in jeden Bereich. Also wo erreicht es jede Frau und auch jeden Mann, ehrlich gesagt. Ich freue mich auch immer, wenn Männer dieses Buch lesen. David Foster Wallace schrieb: Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in der Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: Morgen, Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: Was zum Teufel ist Wasser? Und genau das ist der Grund, warum es so langsam vorangeht mit echten Veränderungen. Wir sind umgeben von etwas, das so allgegenwärtig ist, dass wir es erstmal gar nicht wahrnehmen. Es ist eine Normalität, die die meisten von uns nicht nur als gegeben, sondern als unveränderlich empfinden. So tief ist sie in unser Denken und unsere Wahrnehmung eingebettet. Hier müssen wir ran an den Speck. Denn das, was uns als Normalität erscheint, ist nicht vom Himmel gefallen. Es wurde konstruiert, und zwar sehr bewusst mit dem klaren Anspruch auf Unveränderlichkeit. Das Wasser, in dem wir alle schwimmen, ist das Patriarchat. Dieses Wasser, und das ist die wichtige Erkenntnis, ist das Ergebnis unzähliger kleiner und großer Entscheidungen, die sehr bewusst so und nicht anders getroffen wurden. Entscheidungen, die Machtverhältnisse geschaffen haben, die sich durch ihre selbst erhaltenen Strukturen immer wieder aufs Neue nähren. Jeder Versuch, diese Strukturen für eine gerechtere Form des Zusammenlebens zu überwinden, kann deshalb erfolgreich klein gehalten werden. Trotz aller formalen Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau, ob gut gemeinte Gesetze oder Verordnungen, durchzieht das Patriarchat weiterhin unsere Sprache, unser Selbstverständnis und unsere Rollenbilder. Es bestimmt noch immer, wer gehört wird und wessen Erfahrungen als Norm gelten. Und es verweigert anderen Teilhabe und Sichtbarkeit. Es gibt die, die fröhlich mit dem Strom schwimmen dürfen und sich dabei wie ein Fisch im Wasser fühlen. Für andere geht es dagegen ununterbrochen stromaufwärts, immer gegen Widerstände. Die Macht des patriarchalen Systems liegt genau darin, in seiner Unsichtbarkeit. Erst wenn wir beginnen, es zu benennen und zu reflektieren, erkennen wir, dass es nicht unveränderlich ist, sondern nur ein Konstrukt, das sich aufbrechen und neu gestalten lässt. Es liegt an uns, Entscheidungen von nun an anders zu treffen. Nicht gegeneinander, sondern füreinander. Auf der Bühne, in Film und Fernsehen erzählen wir Geschichten, die unsere Gesellschaft spiegeln. Wir wollen unterhalten, aber auch Themen sichtbar machen, zum Nachdenken anregen und über Emotionen die Menschen erreichen. Im besten Fall. Darin liegt eine große Kraft, aber auch eine Form der bewussten und vielleicht sogar unbewussten Manipulation. Die Stereotype und Klischees, die wir täglich durch Film und Fernsehen aufsaugen, begleiten uns in unseren Alltag. Der Mann als der ewige Retter aller Frauen ist uns auch durch Filmklassiker in unsere Matrix gebrannt. Wie sähe unsere Welt heute aus, wenn nicht Tarzan Jane, sondern die Dschungelkämpferin Jane den hilflosen Tarzan gerettet hätte? Wenn Julia Roberts den naiven Richard Gere in Pretty Man aus der Prostitution geholt und ihm ihre Kreditkarte überlassen hätte, damit er sich endlich etwas Anständiges zum Anziehen kaufen kann. Vielleicht hätte dann ja die Frau Kamala Harris die US-Präsidentschaftswahlen 2024 gegen den Mann Donald Trump gewonnen. Sichtbarkeit bedeutet Macht. Und solange patriarchale Muster bestimmen, wer auf der Leinwand welche Rollen spielt, bleibt diese Macht ungleich verteilt.
Danke sehr. Ja, also es lädt ein, weiterlesen zu wollen und was denn da von dir entdeckt wird. Und vielleicht werden wir das einfach durch das Gespräch ein bisschen mehr ausbreiten können. Und ich mag, du hattest ja dann zu Anfang gesagt, also das Buch hast du geschrieben, nicht um nur dein Genre sozusagen anzusprechen, sondern das wirklich gesellschaftlich weiter und lauter zu machen. Und trotzdem stelle ich die Frage ja, was hat dich denn angetrieben, dieses Buch zu schreiben? Dann, also neben der Tatsache, dass du es lauter in verschiedenen Facetten setzen möchtest.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich selber wäre nicht auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Das war der Herder Verlag. Die sind auf mich zugekommen, nachdem ich 2023 mit der Silke Burmeister zusammen, Publizistin und Autorin, die Kampagne Let's Change the Picture gegründet hatte und die dankenswerterweise viral gegangen ist und sehr, sehr erfolgreich wurde. Und wir sind seit 2 Jahren konstant mit dieser Kampagne unterwegs, sitzen auf Panels, haben mittlerweile Workshops gemacht mit ZDF-RedakteurInnen, Impulsvorträge gehalten, sind im Austausch mit zum Beispiel dem österreichischen Wirtschaftsministerium, mit denen wir zusammen einen Serien-Pitch-Wettbewerb gemacht haben über Frauen über 55 in MINT-Berufen. Das sind Berufe, wo Frauen eben auch in Naturwissenschaft und Technik unterwegs sind, was ja auch nicht viel bespielt wird in Film und Fernsehen. Ne? Der Herder Verlag dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, mit dem Thema unserer Kampagne da ein bisschen stärker in die Tiefe zu gehen. Und ich wurde eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Thema zu nehmen und das in ein Buch zu bringen. Und mich hat jetzt nicht interessiert, noch einmal einfach nur über die Kampagne zu schreiben und über Altersdiskriminierung. Warum werden die Geschichten von älteren Frauen so eindimensional erzählt, wenn sie überhaupt erzählt werden? Sondern mich hat dann die Frage beschäftigt, warum ist denn das so? Wie kommt es denn dazu, dass die Frauen verschwinden sukzessive aus der Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft ab etwa 50 Jahren. Was sind denn da die Ursachen? Und das ist dann doch sehr viel breiter aufgestellt, als ich das auch vorher dachte, bevor ich jetzt da so intensiv recherchiert habe. Und all diese Punkte, die uns Frauen betreffen, die ganzen Tabuisierungen, ob das Geburt und Menstruation oder Menopause ist, Gender Pay Gap, Body Shaming, wie wir groß geworden sind, wie wir geprägt wurden, auch zum Beispiel durch Kinderfernsehen. Was haben wir denn damals gesehen für Serien? War da immer nur ein Junge als Held oder gab es da auch mal spannende Mädchenfiguren? Nein, eigentlich nicht. Außer Pippi Langstrumpf gab es da nicht viel. Also wo kommt das her? Und diesen ganzen eben Ursachen habe ich mich gestellt und sehr viel recherchiert und geguckt, wie hängt das alles zusammen. Und das für mich doch auch Erstaunliche war, weil ich auch immer so gedacht habe, das sind alles so einzelne Sparten, einzelne Probleme. Aber es hängt eben wirklich alles zusammen. Und ich glaube, wenn man das mal begreift, dass eben, was ich da auch am Anfang jetzt vorgelesen habe, wie sich das Patriarchat immer wieder nähert, also bestimmte Eigenschaften, die uns als Mädchen auch beigebracht werden, dass wir zum Beispiel Dinge nicht ansprechen, dass wir lieber ruhig sind, dass wir ja freundlich sein sollen und gar keinen Ärger machen sollen, ja, das nährt ja wieder das, dass auf der anderen Seite zum Beispiel, wenn es darum geht, was wir verdienen, uns nicht trauen, das anzusprechen und auch eben dieses Thema so tabuisiert ist, dass man eben gar nicht dahin kommt, dass man sagt, okay, ich möchte für die gleiche Arbeit das gleiche Geld haben. Ja, wieso ist denn das so? Warum ist denn Gender Pay Gap? Warum ist das, was ich verdiene, das über Geld sprechen? Warum ist das ein Tabu? Das ist ja nur deshalb ein Tabu, weil es ungerecht ist und weil es da die eine Seite gibt, die gar nicht will, dass sich das verändert. Bei welchen anderen Zweck hat das? Ja? Und wenn man da anfängt, mal ein bisschen zu forschen und einem das bewusst wird, kann man auch tatsächlich was verändern. Aber wenn einem das eben gar nicht bewusst ist, wie das alles zusammenhängt, ja, wie soll man es verändern?
Und wenn du sagst, so die andere Seite, also vielleicht erklärst du das noch ein bisschen mehr, also was meinst du denn damit? Also ist es dann ein Gender-Thema, ist es das Patriarchat, was die andere Seite ist, oder wie würdest du
die andere Seite, ja, na, die profitieren, ne? Also es ist ja immer so, wenn es mir gut geht, warum soll ich was verändern? Ne, da habe ich ja gar keinen Leinsdruck oder gar keinen Druck. Also ich höre viel von Männern, dass sie sagen, wieso, ist doch alles fein. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Ihr könnt doch schon wählen gehen, ihr dürft doch schon alles, ja. So. Aber das ist natürlich nicht so. Und letzten Endes, wir hatten ja nun gerade den Tag der Aktion gegen Gewalt gegen Frauen. Und warum gibt es so viel Gewalt gegen Frauen? Auch das hängt natürlich zusammen. Wenn die Frau weniger wert ist, ne, und das fängt ja mit der Bezahlung an, der Wert einer Frau misst sich ja an bestimmten Dingen. Sie kriegt weniger Geld für die gleiche Arbeit. Sie wird objektifiziert, sie wird sexualisiert. Und das spiegelt sich ja eben ganz extrem in Film und Fernsehen. Sie ist ein Objekt. Natürlich ist es dann leichter, da eine Hemmschwelle fallen zu lassen und zu sagen, ja, sie gehört mir, sie ist Besitz und ich kann mit der eigentlich machen, was ich will. Also das gehört eben alles zusammen.
Und wenn, als du genau in diese Forschung, sag ich mal, gegangen bist, um entsprechend das für das Buch zusammenzustellen, was ist in dir denn aufgegangen? Also welche Muster vielleicht hast du dann vielleicht noch bewusster gesehen, die dir aufdoktroyiert worden sind und die du dann möglicherweise begonnen hast, sowieso aber auch ausradiert hast in dir?
Ja, also in mir. Ich glaube, das ist ein langer Prozess. Wir sind so groß geworden in diesem Gesellschaftssystem, das ist internalisiert. Und du kannst nicht selbst, also selbst eben ich, die sich jetzt intensiv die letzten Jahre damit auseinandergesetzt hat, hat das so drin, dass ich natürlich immer wieder auch merke an bestimmten Punkten, oh mein Gott, jetzt bin ich ja hier auch wieder voll in die Falle getappt. Ja, also das ist ein ständiges Bewusstmachen und ständiges Lernen. Das Wichtigste ist wirklich dieses in Austausch gehen und in Verbindung gehen. Und das ist was ich jetzt ganz konkret in meinem Beruf durch die Kampagne geschafft habe und auch nochmal wieder gelernt habe, wie wichtig das ist, dass wir Kolleginnen, die zusammen diese Kampagne gestartet haben, es waren ja mehrere oder viele Schauspielerinnen, die da zusammenkamen, die bis dahin auch gesagt haben, da standen wirklich gestandene Stars, die sagten, sowas habe ich noch nicht erlebt, dass ich jetzt hier mit, so viele waren wir gar nicht, 10, 15 so ähnlich erfolgreichen Schauspielerinnen einfach zusammen in einem Raum sind und wir uns über was gemeinsam unterhalten. Weil es das nicht gab, weil wir immer nur einzeln besetzt wurden. Also. Es gab ja immer nur eine von uns, ja? Mhm. So. Das heißt, eine Frau in der Hauptrolle und dann ganz viele Männer drumherum. Das heißt, diesen Austausch gab es ja schon allein gar nicht. Mhm. Ja, und das war etwas, was wir als eine totale Erleichterung und wirklich als etwas, was uns wirklich weiterbringt, empfunden haben. Es sind mir nach der Kampagne auch Schauspielerinnen, die wirklich, sage ich mal, so diesem patriarchalen System entsprechend auch, sage ich mal, recht angespitzte Ellbogen hatten, um sich da fortzubewegen. Wir sind uns um den Hals gefallen und mir hat eine gesagt, was haben wir uns eigentlich immer angetan? Warum machen wir das? Und das hat sich verändert. Und das nehme ich sehr, sehr bewusst wahr. Und ich sehe eine ganz andere Form wirklich des, ja, ehrlichen Austausch, auch nicht so zu tun. Ne, man hat ja auch immer dieses, ja, es soll jetzt keiner merken, dass ich gerade nicht so viel zu tun habe. Ich sag jetzt einfach, mir geht's super und das ist weg, das macht keine mehr. Das ist wirklich diese Ehrlichkeit, weil das bringt uns ja auch gar nichts. Und diese Ehrlichkeit hat sich wirklich da sehr, sag ich mal, gezeigt als etwas, was uns eben weiterbringt. Gemeinsam.
Also so das, genau, was du sagtest, so warum machen wir das, da nochmal reinzugehen, also auch wenn ich natürlich höre, durch das Zusammenbringen und die Ehrlichkeit, dass da Bewegung ist, erstmal in Film und Fernsehen, aber warum, was sind die Gründe, warum haben wir das gemacht?
Ja, es kann nur eine geben. Das ist ja das. Es gibt zu wenige Positionen. Und es gibt diesen einen Job, da weiß ich, also das sind in der Führungsetage, da ist vielleicht eine Position, die für eine Frau in Frage kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das in euren Berufsgruppen jeweils schon erlebt habt. Ich höre das von ganz vielen Frauen aus allen Branchen, dass ihnen gesagt wird, nee, wir haben hier schon eine Frau. Und das ist es dann. Und das setzt sich natürlich fest bei uns. Ah, okay, das ist die eine Frau. Also höchstens kann ich die ersetzen. Und natürlich macht es einen unfassbaren Konkurrenzkampf. Mhm. Wenn wir den nicht mehr haben, dann können wir entspannen. Das ist so. Und ich, also ja, plädiere sehr dafür, dass wir, weil ich höre oft auch in so Podiumsgesprächen, wenn es dann auch eben so einen Austausch gibt, wo Frauen erzählen aus den anderen Berufen, dass sie sagen, ja, aber bei mir die eine Chefin und die ist dann noch 10-mal strenger als die männlichen Chefs. Natürlich, das hängt ja zusammen, dass natürlich die eine Frau, die sich diese Position erkämpft hat, natürlich innerhalb dieses patriarchalen Systems besonders patriarchal daherkommt. Und das kann man dieser Frau nicht vorwerfen. Das ist einfach eine ehrgeizige Frau, die natürlich nach vorne kommen will. Wir müssen das System hinterfragen und nicht die Frauen. Das muss man ändern, dann muss sie gar nicht so sein. Und das müssen wir erst neu lernen und das müssen wir uns erkämpfen.
Ich habe gerade wirklich vor kurzem gelesen, auch in einem Buch, dass jede Frau, die dann in eine Führungsposition kommt, oftmals zwei weitere Frauen rausschmeißt erstmal.
Und das muss also genau umgekehrt sein. Und die Männer machen das. Es gibt die Männerbünde, die Männer haben das gelernt, zusammenzuhalten und da müssen wir hinkommen. Das muss das Ziel sein. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, es ist auch kein Mann gegen Frau. Das Ziel ist nicht so und jetzt servieren wir euch Männer ab und jetzt machen wir hier alles, wir übernehmen, sondern nein, es geht ja um das Gemeinsame. Es geht ja darum, dass wir wirklich uns gegenseitig schätzen und dass wir gucken, okay, wo können wir hier uns zusammentun?
Absolut. Also es genau. Ich die Frage, die bei mir jetzt auftaucht, ist eher, wie weit sind wir denn? Also es klang gerade so, wo du über die Ehrlichkeit und dass wir uns zusammenbringen. Aber wie würdest du das einschätzen? Wie weit sind wir denn wirklich? Sind wir noch sehr am Anfang oder hat sich auch durch die Kampagne vieles bewegt und du siehst schon sozusagen Licht am Ende des Tunnels?
Es gibt zwei Seiten. Es gibt eine Seite, auf der ich ganz positiv sagen kann, es bewegt sich ganz viel. Auf bestimmten Ebenen ist was passiert und die Leute, die ein Interesse daran haben, auch schon lange ein Interesse daran haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann berichten von den Workshops mit den RedakteurInnen. Da ist meine Erfahrung, dass da natürlich ganz viele sind, die seit Jahren das Gleiche wollen. Das ist ja nicht so, das ist so, wir sind die Guten, die sind die Bösen. Es ist ja gar nicht so, sondern es ist so, sie kämpfen, aber kommen auch nicht durch. Ne? Also, und freuen sich, dass das jetzt durch diese Öffentlichkeit, die damit kommt, durch diese Zustimmung, dadurch, dass es viral gegangen ist, dass es viel Presse hat, dass sie sozusagen in ihrem Ansinnen eine andere Form der Unterstützung bekommen. Und auf diesem Level, sage ich mal, bewegt sich richtig viel durch dieses Gemeinsame. Es gibt aber eine andere Seite und das hat mit unserer gesamtgesellschaftlichen politischen Situation zu tun, dass es gerade leider einen Wunsch nach autoritären Systemen gibt, was ich sehr, sehr, sehr bedauerlich finde. Und da diese autoritären Systeme funktionieren immer über wieder sehr patriarchale Strukturen. Und da gibt es den Ruf wieder nach Frauen, die sich Männern unterordnen. Also genau das Gegenteil. Und Ich glaube, umso lauter müssen wir jetzt das verteidigen, was wir schon mal haben, um auch da wirklich in den Fortschritt zu kommen, weil wir sind ja noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Und genau, und wir müssen gucken, dass wir unsere Demokratie verteidigen und dass wir das nicht aufgeben. Und deswegen kann man das auch nicht trennen. Deswegen dürfen wir Frauen auch leider gar nicht unpolitisch sein.
Mhm. Jeder Auftritt ist sowieso dann politisch, ja. Auch wenn wir meinen, nicht politisch zu sein. Ja. Und genau, ich mag das jetzt ein Stück weit wieder auf die Lebensmitte, sag ich mal, beziehen. Also, dass wir Frauen, was würdest du dir denn wünschen von uns, die in dieser Lebensmitte sind, wie wir da vorangehen können, nicht nur bei Film und Fernsehen, sondern in allen unseren Bereichen? Was wäre dieses Bild von Frau, von einer in der Lebensmitte? Wie hat sie, wie können wir uns sie vorstellen?
Ja, also die jetzt zwischen 50 und 60 sind, würde ich das mal jetzt gerade so begrenzen, oder 65, ja, die so die Wechseljahre gerade hart erleben oder mittendrin sind oder gerade vorbei sind und eben dieser Umbruch stattfindet, das ist ja eine neben den ganzen Symptomen, die ein Teil der Frauen sehr maßgeblich auch beeinträchtigen und mit denen man erstmal so umgehen muss. Aber das ist eine unglaublich kraftvolle Zeit. Also erstmal müssen wir Frauen da wieder was durchstehen, was in dem Maße Männer auch gar nicht wissen, wie krass das ist. Ja, also das ist, also klar, die haben auch ihren Midlife und da gibt es auch eine leichte hormonelle Verschiebung, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was Frauen da wieder durchmachen. Und dann setzt es halt dadurch, dass der Östrogenlevel sinkt, setzt das für Frauen etwas frei, was sie bis dahin nicht so hatten. Das gibt eine unglaubliche Freiheit und ich nenne sie gern und viele andere auch die Scheiß-Egal-Haltung, die Männer ihr Leben lang haben. Und das haben die Frauen dann und das ist großartig. Und das ist eine Kraft, ich glaube, die auch einigen Männern halt Angst macht, weil sie das halt bis dahin nicht so kennen. Und das ist was, mit dem wir ja, ganz viel erreichen können auch und uns nochmal völlig neu aufstellen können. Und die Frauen, die Mitte 50 sind oder Ende 50 oder eben Anfang 60, auch in welchem Beruf auch immer, sind ja unfassbar weit in ihrer Expertise. Das sind unfassbar kluge, tolle Frauen. Und ich finde es absurd, dass wir durch diese Tabuisierung und dadurch, dass wir keine Bilder dazu im Kopf haben, weil man sie auch nirgendwo sieht, also in den Medien finden sie nicht statt. Und dadurch, dass es diese Bilder nicht gibt, fällt es einem dann auch nicht so auf, wenn die einfach irgendwie verschwinden. Und wir wissen ja auf dem Arbeitsmarkt, dass wenn jetzt eine Frau Anfang 50 sich irgendwo bewirbt, dass die Chancen, dass sie genommen wird, ganz, ganz gering sind. Nur deshalb, weil es die Bilder nicht gibt. Und das ist total konträr zu dem, was Frauen der Gesellschaft aber eigentlich bringen würden. Das ist völlig absurd. Und deswegen ist es so elementar wichtig, dass wir diese Bilder bekommen. Wenn wir den Fernseher einschalten, dass wir dann nicht nur junge, sexualisierte Frauen sehen, deren größter Wunsch es ist, irgendwie ihren Prinzen zu treffen, sondern dass wir eben genauso mittelalte Frauen sehen, zum Beispiel in MINT-Berufen, die als Heldin irgendwelche Abenteuer erleben. Und das wiederum strahlt ja zurück auf uns als Gesellschaft. Und wenn ich Arbeitgeber, Arbeitgeberin bin und gestern einen Film gesehen habe von so einer wirklich geilen Frau Mitte 50, die da einen Betrieb gerettet hat, dann habe ich eine völlig andere Einstellung zu der, als wenn ich das noch nirgendwo gesehen habe.
Also es ist genau, also die Bilder, die du jetzt gerade kreierst, sind ja dann Frauen, die mutig vorangehen, die entsprechend was Neues oder etwas bewegen und dass wir da immer nicht nur den rettenden Mann, wie du es so schön
nennst. Ja, und in der Realität, also die Frauen gibt es ja. Das ist ja keine Fantasie, sondern die gibt es ja. Die wollen nur endlich erzählt werden.
Und genau, und wie könnten wir sie denn erzählen? Also ich meine, da müssten wir das System wieder ansprechen, denn wer sitzt denn in Film und Fernsehen hauptsächlich? Nicht
ja,
unbedingt.
Genau, also ja, also das ist jetzt so der nächste Schritt. Also in der Breite haben wir ja schon sehr viel zustimmig bei Fernsehschaffenden, die sagen, wir wollen der 30. läuft ein Film mit Stefanie Reinsberger in der Hauptrolle, das jetzt nicht Thema ältere Frau, die arbeitet, sondern das ist eine Love Story mit einer Frau in der Hauptrolle, die mehrgewichtig ist. Sowas gab es, glaube ich, im ZDF überhaupt noch nie. dass das auch überhaupt kein Thema ist, dass sie ein paar Kilo mehr drauf hat, sondern es ist einfach eine Liebesgeschichte wie jede andere. Und das, ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich finde es total toll, dass das ZDF das gemacht hat. Und davon brauchen wir mehr. Und dann unabhängig davon, das wünsche ich mir jetzt, dass so ein Film, ob der jetzt eine Quote hat oder nicht, weil wir müssen ja Sehgewohnheiten, die wir seit ja um die 100 Jahren jetzt sozusagen uns da immer wieder vor Augen hatten, also immer wieder das Gleiche reproduziert haben. Wenn wir diese Sehgewohnheiten jetzt verändern und völlig anders erzählen, braucht man auch eine gewisse Geduld, damit das Publikum da mitkommt. Nicht ja. jeder ist dann so offen für Neues. Und da muss man jetzt gucken, das ist dann auch eine politische Entscheidung, da muss man wirklich auch von politischer Seite ran, dass man sagt, das hat seine Berechtigung, ihr könnt hier nicht nur sagen, aber es hat keine Quote, deswegen machen wir das nicht mehr, das geht eben nicht. Es gibt ja den Medienstaatsvertrag und da steht drin, dass die Gesellschaft, die Sender sind verpflichtet, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist. Dem kommen sie nicht nach, aber der Quote, die gar nicht darin verankert ist, kommen sie ständig nach. Das heißt, an diesem Punkt müssen wir noch schrauben. Ja? Also da ist noch Diskussion. Also genau, und wer hier zuhört und da mitschrauben kann, ist da herzlich zu eingeladen. Genau.
Also die Sehgewohnheiten, das ist ja auch spannend, weil jetzt sprechen wir über Fernsehen. Und die vielen jungen Menschen sind ja selten sozusagen bei ARD oder ZDF. Genau. Okay, es wird gerade von deiner Nichte bestätigt, so lala, ja. Gut, ich habe nicht die genauen Zahlen vor Augen, aber trotzdem, wie können wir denn auch die Generation, also alle Generationen dazu erreichen, diese neuen Bilder auch zu sehen? Glaubst du, dass das Medium Fernsehen der erste Weg ist oder wie könnte man denn sonst vorgehen?
Ja, ich glaube, man darf die junge Generation nicht unterschätzen und ich glaube, dass die junge Generation sehr weit ist, gerade was Geschlechterstereotype angeht und dass sie eher den Fernseher nicht einschalten, wenn sie dieses alte Zeug sehen, was eben diese alten Muster immer reproduziert. Und man kriegt die jungen Leute, wenn man modern erzählt, wenn man generationsübergreifend erzählt. Also ich bin oft im Gespräch mit jungen Frauen, die sagen, ich möchte nicht nur Filme sehen mit nur jungen Menschen, das ist ja gar nicht mein Leben, also dass ich fühle mich da nicht gespiegelt, sondern ich möchte auch Vorbilder haben. Ich möchte, dass es wie in meinem Leben unterschiedliche Generationen gibt, die abgebildet werden, auch eben wie sie miteinander umgehen und so. Das ist ja das Spannende. Und ich glaube, wenn man generationenübergreifend erzählt und real erzählt und weg von diesen dämlichen Klischees, dann kriegt man auch die jungen Leute. Und es ist erstaunlicherweise so, habe ich jetzt gehört, aus den Senderkreisen, dass doch ist fast wieder wie so ein, ja, also es gibt wie so eine Retro-Geschichte, dass junge Leute jetzt wieder mehr anfangen, fernzusehen. Ne? Also es ist nicht alles verloren, sage ich mal. Also da gibt es auf jeden Fall Hoffnung, ja.
Und da müsste man, ich meine, wenn man jetzt bei Netflix schaut, also da gibt es natürlich auch deutsche Sendungen, aber wie... es ist ja ein internationales Thema. Es ist ja nicht nur, wenn man auf Deutschland blickt, wie würde man, ich versuche jetzt mehr in Lösungen zu denken, also wie würde man das jetzt weiter ausbreiten? Bist du schon mit anderen Ländern im Gespräch im Sinne von, wie kann man da sich zusammentun und genau diese neuen Bilder auch wirklich herbeiführen?
Also es gibt auf jeden Fall Anfragen von anderen Ländern. Dänemark hat sich bei uns gemeldet, die Schweiz, Österreich hat ja auch schon was gemacht. Also es ja, also das ist, wir sind ja nicht die Einzigen, die dieses Thema auf dem Zettel haben, ne? Und es gibt in Großbritannien zum Beispiel Emma Thompson, die wirklich in jedem Interview dieses Thema zitierfähig nach vorne bringt, sehr erfreulicherweise. Ich war zur Recherche für das Buch, war ich in Los Angeles, ich habe da mal 2 Jahre gewohnt und deswegen habe ich da einige Freunde und die sind auch in der Filmbranche und die habe ich dazu befragt, wie das bei denen aussieht, weil eins meiner größten oder besten Beispiele für dieses Thema ist immer der Film Everything, Everywhere, All at Once mit Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis, die dafür ja auch Oscars gewonnen haben. Das ist eine Coming-of-Middle-Age-Geschichte einer 60-Jährigen. Michelle Yeoh, Martial Arts fähig, kämpft sich großartig durch diesen Film. Es ist wirklich auch sehr witzig, sehr ein bisschen Science Fiction auch. Und es ist parallel erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der Tochter und ihr Coming-of-Middle-Age. Also ein hervorragendes Beispiel, wie man das, diesen Umbruch auch von den Frauen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, so erzählen können, ja, auch in so eine Superheldinnen Geschichtenart, also so wirklich, was sowohl junge Leute abholt, als auch uns eben, die Älteren. Und ich wollte wissen, weil man ja jetzt schon immer wieder so Produktionen sieht, wo ältere Kolleginnen aus Amerika da in Hauptrollen zu sehen sind, ob sich da was bewegt. Also so wie bei uns, dass man sagt, okay, wir haben das verstanden, die fehlen in der Erzählung, jetzt machen wir das mal. Und die FilmproduzentInnen, mit denen ich gesprochen habe, die wirklich da große Dinge produzieren, haben mich wirklich angeguckt und haben gesagt so, nee, das ist hier überhaupt nicht unser Thema, weil die haben ja ein anderes System, muss man wissen, ne? Da gibt's ja keine Förderung, ne? Und sowas wie die FFA, die hier bei uns die Filme fördert, das gibt's da nicht. Der Staat unterstützt da nicht, das heißt, das ist freie Marktwirtschaft. Man braucht Investoren. Und nun ist es zufälligerweise so, dass die großen Stars wie Julia Roberts oder Jodie Foster und Annette Bening, die haben diesen Star-Status, mit dem man die Kinokassen füllt. Und die Jungen haben das in der Art nicht. Das heißt, die bekommen viel besser Investoren mit den Alten, auch mit den älteren Frauen. Und deswegen sehen wir jetzt vermehrt Filme, wo die Älteren große Rollen spielen. Und da ist es fast eher umgekehrt, dass die sich wirklich sehr bemühen, dass die überhaupt Wind machen. Und dann hören sie, hat mir einer erzählt, ich sage jetzt nicht den Namen, aber eine Schauspielerin, die ich sehr schätze, die ich gerne in dieser Rolle gesehen hätte, wo der Produzent erzählt hat, so, ja, die hat dann gesagt, so, nee, ich kümmere mich jetzt lieber um meinen Garten oder um meine Eltern oder so. Also man muss ja eher gucken, dass man die vor die Kamera kriegt. Und auf uns hat es natürlich einen ganz positiven Effekt, wenn sie es dann schaffen, dann, dass wir einfach die Geschichten von den älteren Frauen sehen. Aber es ist ein Zufall, weil dadurch, dass es Social Media gibt und dass die jungen Leute eben mehr so breiter aufgestellt sind, das erreicht nicht mehr so die Leute, die dann die Kinotickets kaufen, ne? Weil wenn ich auf meinem Social-Media-Account den schon folge, muss ich mir kein Ticket kaufen und ins Kino gehen, ne? Also diese Schlagkraft haben nur noch die Alten.
Wahnsinn. Also wenn wir das wieder jetzt zurück nach Deutschland holen und auch eben branchenübergreifend mal schauen und da würde ich ganz gerne einfach in so eine Wirtschaftsorganisation mal reinblicken. Du hast es ja in Teilen schon angesprochen, dass es auch da sichtbar ist, dass Frauen dann sozusagen rausradiert werden ab einem bestimmten Alter oder dass es schwer ist, dann auch wieder einen neuen Job zu finden. Wie müsste denn eigentlich für dich, wenn du, wie müsste für dich eigentlich eine Organisation ausschauen, die dann auch, sag ich mal, die 50 plus Mitarbeitende dann mit inkludiert. Also hast du da eine Vorstellung, was müsste denn da dann sein, dass wir alle Altersgruppen da wirklich vertreten haben?
Naja, das ist ja die Entscheidung der jeweils Arbeitgebenden. Also es ist ja nicht so, dass die sich nicht bewerben. Es ist ja vielmehr so, dass sie ihnen geraten wird, dass sie vielleicht jetzt gehen und dass, wenn dann eine Phase kommt, zum Beispiel, das habe ich ganz oft gehört, dass es durch die Menopausenbeschwerden, ne, wenn es dann halt so Phasen gibt mit wenig Schlaf und Überforderung, dann wird den Frauen gerne gesagt, ja Mensch, ist ja auch nicht so schlimm, du kannst ja jetzt auch schon in Vorruhestand gehen. Ja, also die werden ja nicht motiviert, die werden nicht bei der Stange gehalten, sondern so nach Motto, nee, ist in Ordnung, wenn du gehst. Ja, und das ist ja völlig falsch, sondern man muss das integrieren und gucken. Und es gibt ja schon Betriebe, die das machen, die sagen, okay, wie können wir denn die Frauen in der Phase unterstützen und in unserem Betrieb halten. Also dieses ganze Bild muss sich halt ändern, dass die Frauen dann noch weniger wert sind, als sie es vorher schon sind. Und wenn man eben neu einstellt, dass man dann eben die Vorteile sieht, ja, sie werden eben bestimmt nicht mehr schwanger. Das ist ja auch am Anfang des Berufes so, dass man dann noch immer gefragt wird, ja, hast du denn Familienpläne, hast du vor, Kinder zu kriegen? Wir haben zwar schon die Gesetze, aber wer hält sich daran, ja? Und natürlich ist es maßgeblich bei der Entscheidung, dass es eine Rolle spielt und diese Vorteile, die Frauen mit sich bringen, eben die Expertise, die Ruhe, ja, dass sie sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen lassen, diese ganzen Sachen, die sie mitbringen. Es gibt ja auch immer dieses Argument, Frauen seien zu emotional, das ist ja völliger Quatsch, ja. Frauen sind sehr viel besonnener, denken sehr viel nachhaltiger und den Schritt weiter, ja. Wenn man das mal positiv in das Bild bringt, und weg von diesen ganzen Klischees, mit denen Frauen in den Wechseljahren bisher behaftet sind, dann glaube ich, wäre das wirklich ein so großer Gewinn für den Arbeitsmarkt und unsere Gesellschaft. Mhm.
Warst du denn im Gespräch so mit nur Männern, wollte ich was sagen, also wo auch eine Art Aufklärung stattfindet, also im Sinne von, wie sich die Frau fühlt, was da vielleicht auch für innere Bilder bei denen abgesetzt worden sind und wie sie vielleicht sich neu orientieren könnten.
Ja, und natürlich. Also ich mache mit der Silke Burmeister ja auch so Impulsvorträge und wenn wir das vor den Mitarbeitenden halten, dann kriegen wir die Resonanz sowohl von den Frauen selber, die wenig aufgeklärt sind über ihre eigene Situation. Die Situation haben wir ja leider auch, dass die FrauenärztInnen noch nicht sehr viel Aufklärung betreiben, weil sie die älteren Generationen, das kam ja im Studium gar nicht vor. Das heißt, man muss sich als Ärztin selber darum kümmern, da eine Fortbildung zu machen. Das macht natürlich nicht jeder. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und natürlich die männlichen Mitarbeitenden, die danach auch sagen, Mensch, danke, das wusste ich hier alles noch gar nicht. Also Aufklärungsbedarf ist, was die Menopause angeht, massiv.
Mhm. Und ist aber Aufklärung, meinte ich jetzt auch so in Richtung einfach die Klischees, die vielleicht so unsichtbar sind und wir sie einfach bedienen die ganze Zeit, dass man das einfach offensichtlicher auch in Runden bespricht. Und
genau,
da meine ich jetzt
genau.
Auch mit Männern.
Ja, mhm. Genau. Natürlich mit Männern. Mhm. Natürlich. Und das ist ja das Wichtige. Also ich kenne Männer, die fürs Personal verantwortlich sind, die sich dafür interessiert haben und die den weiblichen Mitarbeitern, die jetzt praktisch in die Situation kommen, Unterstützung geben können. Und wie toll ist das denn? Mhm. Ja, wenn ich aus der Personalabteilung Unterstützung kriege und die entsprechenden Männer Bescheid wissen und sagen, Mensch, hier, probier doch mal das, es gibt den und den Tipp und hier können wir dich unterstützen. Das gibt es ja schon. Mhm. Und deswegen, klar, sage ich ja immer, wir brauchen auch die Männer natürlich. Ja, und diese Vorurteile müssen auch bei Männern abgebaut werden. Mhm. Und das ist ja kein Hexenwerk, man muss einfach nur über die Dinge sprechen, unbedingt.
Also es würde mich interessieren und ich mache einfach den Raum auch hier jetzt auf. Wir haben hier zwei Mikros, also für die Zuhörenden, nur damit ihr wisst, was hier passiert in dem Live-Podcast. Also zwei Mikros sind offen und vielleicht mag sich jemand hier in dem Raum noch dazusetzen. Denn die Frage ist, wie baut man wirklich diese Vorurteile ab? Also das ist ja ein wahnsinns innerer Prozess letztendlich, der aber auch von außen, wie du ja schon selber sagtest, also auch auf der systemisch auch angegangen werden kann und nicht nur bei der Einzelperson.
Ja, wenn mich das interessiert als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, kann ich natürlich entweder buche ich jemanden, also der zur Sensibilisierung in die Firma kommt. Oder es gibt ja Gott sei Dank ganz tolle Bücher auch dazu, zu diesem Thema. Und dann kann ich mich als Arbeitgeber informieren und gucken, wie unterstütze ich meine Angestellten. Also das ist was fürs Arbeitsklima definitiv sehr, sehr positiv ist.
Genau, wenn es dann angenommen werden möchte. So.
Ja, genau.
Und da glaube ich einfach, dass sehr viel zwar gewusst und man hat sich so zu verhalten oder ich lerne das. Und vielleicht kann ich es anwenden, aber meine These wäre, es wird nicht so leicht dann angewendet. Also die Handlung danach, also auch wenn man aufgeklärt ist, wird entsprechend nicht stattfinden.
Das ist mir zu negativ.
Das ist eine These. Also dann gerne ins Positive dann, ne, bringen.
Ja, ich habe Hoffnung. Ich glaube, dass es etwas ist, was uns alle total bereichert. Und das ist doch, ich möchte doch gar nicht als Arbeitgeber nach Hause gehen und frustrierte Angestellte haben. Ich möchte doch, dass es allen gut geht. Und es gibt ja da schon ganz viele Angebote. Man kann sie sich auch suchen. Also wir leben ja in einer Welt, wo das ganz schnell geht. Also bisschen an den Rechner und dann kann man sich die Angebote raussuchen. Es ist alles schon da. Das ist eine Frage von, genau, möchte ich meinen Horizont erweitern oder möchte ich, dass alles beim Alten bleibt? Das ist halt die Frage.
Ja, das ist tatsächlich die Frage, ob es beim Alten bleibt. Also ich, bringt mich jetzt zu einer weiteren Frage. Also so wie die, wie wir wirklich Narrative gut beschreiben können. Also was sind diese Narrative? Ich kann noch nicht greifen, was das Neue wirklich ist. Also wie beschreiben wir das denn?
Also wir müssen erstmal anfangen, die Angst vor dem Altern von Frauen abzubauen. Das ist ja etwas, was kulturell sehr in uns steckt. Und wir hatten ja überlegt, ob ich vielleicht diesen einen Text von Susan Sontag noch lese. Susan Sontag hat 1972 einen Essay geschrieben. Das heißt, zweierlei Maß, Altern ist nicht gleich Altern. Daran schreibt sie: Eine der Reaktionen, die Frauen am heftigsten zusetzen, ist der instinktive Ekel vor dem alternden weiblichen Körper. Er offenbart eine radikale Angst vor Frauen, die in unserer Kultur fest verankert ist. Eine Dämonologie, die in mythischen Zerrbildern wie dem Mannweib, der Xantippe, dem Vamp und der Hexe ihren Ausdruck findet. Mehrere Jahrhunderte der Hexenphobie, die mit einem der grausamsten Vernichtungsprogramme der westlichen Welt einherging, lassen das Ausmaß dieser Angst erahnen. Dass alte Frauen abstoßend seien, ist eine der tiefgreifendsten ästhetischen und erotischen Empfindungen in unserer Kultur. Und Frauen teilen sie ebenso wie Männer. Da diese Abwehr so tief verwurzelt ist damals wie heute, müssen wir aktiv dagegen angehen und ein aufgeklärtes, liebevolles, neugieriges und einander zugewandtes Bewusstsein erschaffen. Und das erreichen wir nur, wenn wir die alten, fest verankerten Bilder übermalen, wie eine Neuprogrammierung. Erst wenn wir Frauen aller Altersstufen endlich oft genug, am besten immer, wertfrei abbilden, können wir unseren antrainierten Ekel überwinden und wir erkennen die Schönheit in einem Gesicht, das ein Leben gelebt hat.
Wie siehst du denn Alter? Wie würdest du gerne altern?
Es kommt jemand an den Tisch. Großartig! Wie sehe ich Alter? Ich sehe Alter wahrscheinlich wie wir alle, dass ich innerlich das Gefühl habe, ich bin noch lange nicht erwachsen. Also ich weiß nicht, würde mein inneres Alter, also im Kopf jetzt, auf so ungefähr 30, 35 festlegen. Und da hat sich nichts verändert. Ich denke immer noch, wann kommt denn das mit dem Erwachsenen? Und dann hat man außen diesen Körper, der altert, von dem mir die Gesellschaft erzählt, ist nicht schön. Und natürlich, auch ich bin in dieser Gesellschaft groß geworden und stehe vorm Spiegel und denke, oh nee, jetzt kommt da so eine Falte, ach blöd. Und ich habe mich irgendwann entschieden, zwar allerdings auch ein längerer innerer Kampf, aber eher so aus Trotz, ne? Also ich habe mal gesagt, wir verdienen ja sowieso weniger, wir Frauen. Und ich habe wirklich keine Lust, das wenigere Geld, das ich verdiene, dann noch in teure Schönheitsbehandlungen zu stecken. Das ist so ungerecht. Also ich mache das aus Trotz nicht und hoffe einfach, dass meine Umwelt mich in Ruhe lässt mit dem, wie sie mich dann empfinden. Ich möchte es einfach nicht wissen. Das interessiert mich auch nicht. Und guck, wie ich klarkomme. So wie viele andere auch.
Also wir haben jetzt hier einen weiteren Gast am Tisch und hast du eine Frage?
Ja, ich habe eine Frage. Also erstmal, ich finde das gut mit keine Eingriffe. Ich mache das nicht wegen meiner Enkelin, um vor ihr zu bestehen und eben nicht diese Klischeebilder in ihr zu erzeugen. Und dann würde ich gerne eine persönliche Frage stellen an dich. Ich empfinde dich als sehr resilient. Und wie hast du es geschafft bei diesem ganzen Druck, so eine Resilienz an den Tag zu legen? Wie machst du das?
Ich habe wahrscheinlich das Glück, dass ich schon immer sehr resilient war und ich schon immer, wenn ich Ungerechtigkeit empfunden habe, ich gar nicht anders konnte, als das auszusprechen. Das war schon in meiner Schulzeit nicht immer zu meinem Vorteil. Aber ich habe mir angewöhnt, was das Thema angeht, bei mir zu bleiben, bei den Themen zu bleiben und zu gucken, was bringt uns auf lange Sicht weiter. So, und deswegen, ich weiß nicht, ich versuche mich dann eben auf das zu konzentrieren, was weiterhin möglich ist. Wenn sich jetzt durch die eine oder andere Sache, die ich mache, eine Tür schließen sollte durch meine Entscheidungen, dann suche ich nach einer neuen Tür, die sich öffnet. Und so gehe ich eigentlich bis jetzt schon durch mein ganzes Leben.
Hört sich hartnäckig an.
Bestimmt, ja.
Ja.
Ja. Aber auch entspannt, ehrlich gesagt, weil ich kann, also ich hoffe natürlich, dass wenn wir über Kampagnen, über Panels, über Sensibilisierungsworkshops, dass wir natürlich bestimmte Dinge, die ungerecht sind, irgendwie verändern, gemeinsam. Aber man kann auch nicht alles erzwingen und manche Sachen muss man dann auch einfach, man schickt das in die Welt und dann passiert, was passiert. Es hätte ja auch passieren können, dass diese Kampagne überhaupt nicht erfolgreich ist und dass alle sagen, es interessiert uns nicht die Bohne. Hm. Dann wäre ich durch eine andere Tür gegangen. Aber jetzt ist es ja so, wunderbarerweise, dass so, so viele Frauen und auch Männer sagen, das wollen wir auch. Und das ist natürlich wahnsinnig motivierend. Also von daher, es ist ja immer so ein, ich versuche, dass diese Themen, dass es in einem Fluss bleibt. Und es wird auch nie ohne, es wird dann immer mal irgendein Hindernis geben. Und da muss man halt gucken, okay, durch welche Tür geht man dann? Das kann auch Spaß machen.
Ja, das sehe ich.
Genau, also die, genau, es kann auch Spaß machen, es soll auch Spaß machen. Ja. Und wie wir gerade gesagt haben, das sieht man auch dir an, entsprechend dieses Thema voranzutreiben. Und gibt es für dich sozusagen etwas, was du gerne vielleicht sogar auch hinterlassen würdest wollen? Also wie dürfte, wenn du überhaupt so weit denkst, wie dürfte denn die Welt für dich dann geworden sein mit all diesen Bemühungen und positiven Bemühungen, die du machst?
Was bestimmte Punkte angeht, habe ich die Rückmeldung bekommen und das macht mich wahnsinnig glücklich, dass sich schon etwas verändert hat, was nicht mehr, also lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Das ist so diese selektive Wahrnehmung, ne? Wenn man, also als ich schwanger war, habe ich plötzlich nur Schwangere gesehen, das kennt ihr wahrscheinlich irgendwie, oder wenn man, was weiß ich, irgendwas hat, was einen besonders beschäftigt, sieht man es und denkt plötzlich, wieso haben das alle anderen jetzt auch gerade? Und so ist es ja wie, also bei dem Thema jetzt Let's Change the Picture, bei unserer Kampagne, bei diesem Unsichtbarwerden oder eben Sichtbarkeit, das haben wir schon in so viele Köpfe implantiert, dass wenn du dich erstmal damit auseinandergesetzt hast, wenn du dieses Buch gelesen hast zum Beispiel, was ich da geschrieben habe, was diese ganzen Sachen entblättert und genau analysiert, was ist denn das eigentlich? Das ist auch die Rückmeldung, die ich bekomme. Du kannst danach die Dinge nicht, du kannst das nicht ungeschehen machen. Das ist im Kopf. Du siehst plötzlich Dinge, die du eben vorher nicht gesehen hast oder nicht erkannt hast. Und deswegen bin ich ja super entspannt, weil ich denke, naja, da habe ich ja schon eigentlich was ganz Schönes geschafft. Und die, die diesen Weg mitgehen wollen, gehen ihn halt mit.
Ja. Nee, sehr schön. Also genau, nochmals das Buch Sorry Tarzan, ich rette mich selbst. Liest es diejenigen, die jetzt zuhören oder du, die gerade zuhörst. Und ich sehe, dass wir schon fast die Stunde voll haben. Und der Podcast endet immer mit einer Frage, die mein Gast zuvor gestellt hat für den nächsten Gast. Und insofern darfst du dich gespannt machen, welche Frage das ist. Und ich gucke gerade meine Zettel hier an und suche diese Frage, genau, die ich hier habe. Und zwar die Frage, die vom letzten Gast war, was brauchst du, damit du dich auf das Alter freuen kannst? Und wer könnte dir das geben?
Ja, gute Frage. Also ich habe selber Vorbilder. Ich glaube, das brauchen wir, brauchen alle Vorbilder. Und ich habe das Glück, ganz tolle Vorbilder zu haben. Das eine ist meine Mutter, die einfach ein großartiges Vorbild ist. Auch wie sie mit Alter umgeht, muss ich sagen. Das ist, da habe ich einfach Glück, ja, das so direkt vor der Nase zu haben. Und ich hatte schon immer ältere Freundinnen, also wirklich auch viel ältere Freundinnen, die jetzt so Mitte 70 sind, also 20 Jahre älter als ich, die ich sehr bewundere und die einfach, ja, in ihrem jeweiligen Alter, also jetzt auch rückwirkend betrachtet, mir zeigen, wie toll und cool man altern kann. Und dass das natürlich ist, da muss man auch nicht so tun, als wäre das alles nur fein. Körperlich ist das eine harte Aufgabe, ist nicht lustig für niemanden. Aber wenn man trotzdem so durch die Welt gehen kann wie meine Mutter oder meine Freundin, dann sage ich, welcome.
Let's go. Sehr schön. Ich mag dich jetzt auch in die Arbeit bringen im Sinne von, hast du eine Frage für meinen nächsten Gast? Ein sehr spannender Gast, kann ich nur sagen. Wie alle, natürlich.
Ach so, aber was ist so das Thema von dem Gast?
Es geht auch um Medien. Also es ist ein Geschäftsführer aus der Medienbranche. Zeitung.
Ein Mann.
Ein Mann. Und fast verrentet.
Meine Frage wäre, an welcher Stelle in deinem Berufsleben hast du einer Frau geholfen, beruflich weiterzukommen?
Sehr gut, nehme ich mit. Ich schicke dir die Antwort.
Ich höre es mir an.
Gesine, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier im Zippelhaus mit mir bist, dass du hier in diesem Ring mit mir sitzt, mit allen, die jetzt hier live zugehört haben. Und genau, danke für diese sehr, also ich finde auf jeden Fall sehr lebendiges, sehr belebtes und auch man merkt einfach, wie sehr du für dieses Thema nicht nur brennst, sondern auch wirklich Stimme hast. Und das schätze ich sehr und ich danke dir dafür.
Dankeschön.
Und danke für diesen Abend.
Danke, danke, dass ich hier sein durfte.
Also das hat richtig Spaß gemacht. Ich sollte definitiv öfter Live-Podcasts machen. Und wenn du an diesem Abend dabei gewesen warst, live, dann danke ich dir. Denn die Atmosphäre ist einfach anders, wenn man live aufnimmt. Sie ist dichter, sie ist mutiger, sie ist auch unmittelbarer. Und ja, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und genauso fühlte ich mich übrigens auch in dem Gespräch mit Gesine. Es war für mich auch sehr offen, sehr verletzlich und auch sehr klar. Und wir haben, nachdem wir eine Stunde aufgenommen haben, das Gespräch hier im Raum im Zippelhaus verlängert und konnten dann mit unseren 30 Gästen circa das Gespräch um eine weitere Stunde verlängern. Und dieses, wie aber auch die Stunde natürlich, die jetzt hier im Podcast in der Aufnahme mitgeschnitten worden ist, dieses Gespräch zeigt, Unsichtbarkeit ist kein individuelles Schicksal, sie ist ein kulturelles Muster. Und genau deshalb können wir sie gemeinsam verändern. Hier sind drei Dinge, die ich aus diesem Abend besonders mitnehme. Erstens, die Art und Weise, wie Frauen in der Lebensmitte dargestellt werden, prägt, wie sie sich selbst sehen dürfen. Wenn Bilder enger werden, wird auch das eigene Leben enger. Doch sobald wir beginnen, neue Narrative zu erzählen, entstehen Räume für Wahrheit, Tiefe und Selbstbestimmung. Zweitens, das Altern ist kein Problem. Das Problem ist das Bild vom Altern. Und Gesine zeigt, dass Stärke nicht im Festhalten liegt, sondern im Sichtbarwerden. Mit Falten, mit Erfahrung, mit Freiheit. Und die zweite Lebenshälfte ist kein Randthema. Sie ist ein neuer Hauptakt, könnte man sagen. Und drittens, die Lebensmitte ist ein Schnittpunkt zwischen dem, was war und dem, was sein will. Also ein Ruf. Nicht nach Perfektion, sondern nach Echtheit und nicht nach Funktion, sondern nach Essenz. Und dieser Ruf geht an jede und jeden von uns weit über Film und Fernsehen hinaus. Vielleicht hast du auch gespürt, dass ein altes Bild in dir bröckelt, dass eine Rolle nicht mehr passt, dass ein neues Kapitel leise, aber hartnäckig anklopft. Dann frag dich, wo mache ich mich kleiner, als ich bin? Welches Bild von mir selbst darf gehen? Und was würde entstehen, wenn ich die zweite Lebenshälfte nicht als Rückzug, sondern als Befreiung begreife? Wir können die Systeme nicht über Nacht ändern, aber wir können damit beginnen, uns selbst anders zu erzählen. Unsichtbarkeit verwandelt sich dort, wo wir uns zeigen und wo wir einander zeigen lassen. Danke, dass du heute dabei warst, hier in der Aufnahme oder auch vielleicht live. Und danke, dass du Teil dieses Raumes bist. Ich freue mich, wenn du entweder diese Folge likest oder vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt. Das macht meine Arbeit umso schöner, wenn ich von dir höre, beziehungsweise wenn dann auch der Algorithmus von mir hört. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal bei Midlife Living in Full Expression.